Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, in Südtirol und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, Regionen und Kontinenten, in und auf denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt hochmotiviert und hellwach aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Konservative Studien, ganz wichtig, der aufgeklärte Konservativismus. Das Gute konservieren und das Neue erst dann wagen, wenn es klar besser ist als das Alte. Die letzten Jahre in der Schweiz, vor allem aber auch in Deutschland, waren geprägt durch einen Hype des Neuen. Experimentierfreude bis in den Untergang. Man glaubt sich dunkel zu erinnern an einen deutschen Kanzler. Wie hieß er noch? Ah ja, Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, der hat doch mal einen Wahlkampf gewonnen mit dem Slogan «Keine Experimente». Das wird man auch heute wieder vermehrt pflegen müssen. Ich begrüße Sie, um das nicht zu vergessen, bei der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich, lebenszuversichtlich, Tag für Tag, gibt der Apokalypse keine Chance, kein Fußbreit dem Weltuntergang. Sie kennen diese Bekenntnisse, diese publizistischen Credos, der heilige Gral sozusagen dessen, was wir hier jeden Morgen anstreben am Mittwoch, dem, jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich nicht wie gestern wieder das falsche Datum bringe, dem Mittwoch, dem 5. November 2025. Wenn wir schon bei Konrad Adenauer sind, dann darf ich Sie aufmerksam machen auf eine Neuerscheinung. Adenauerianer, Gestalter, Macher, Zauberer, wem wir die Republik verdanken. Konrad Adenauer, Hugo Bergham, Christoph Hart, Henner Löffler. Und Konrad Adenauer ist Jurist und Politiker. Er wurde als zweites Kind von Konrad Adenauer, dem ältesten Sohn des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, geboren. Ein hochinteressantes Buch. Ich habe es erst etwas ansatzweise lesen können, aber diese Zeit natürlich beeindruckend, wie es gelungen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Wunder der Bundesrepublik aufzubauen. Die Ostdeutschen hatten da entschieden weniger gute Startbedingungen unter der sowjetischen Knute und dem Sozialismus mit all seinen Auswirkungen. Heute allerdings so etwas wie die Rache der Geschichte oder die List der Geschichte sind es vor allem die Ostdeutschen, die den Weg weisen, die sich dann immer wieder Prügel abholen müssen von den arroganten Wessis, wie es da empfunden wird. Und ich muss Ihnen sagen, als Schweizer, ich bin ja da neutraler Schiedsrichter, muss ich Ihnen sagen, also im Westen gibt es natürlich auch sehr viele schlaue Leute, selbstverständlich, klar, klingt jetzt wahnsinnig paternalistisch, ist nicht so gemeint. Aber im Osten, vielleicht fällt mir das dort auch mehr auf, weil einfach die Negativstimmung, Dunkeldeutschland, all diese Sprüche, die man da hat lesen können über die letzten Jahre, das ist einfach nicht der Wirklichkeit korrespondierend. Und es ist irgendwie ein Jammer, dass es da keine Politiker gibt, die wirklich übergreifend dieses Land, dieses faszinierende Land wieder zusammenbringen können. Das führt mich an den ersten wichtigen Programmpunkt, nämlich eine gute Nachricht. Roger Köppel auf Deutschland-Tour. Morgen Donnerstag, 6. November. Noch gibt's wenige Tickets. Sichern Sie sich eins. Weltwoche.de/Vortrag. Weltwoche.de/Vortrag. Ich bin in Riesa. Freue mich sehr. Donnerstag, 6. November 2025, Türöffnung 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt 29,90. Eine Standortbestimmung aus schweizerischer Sicht mit anschließender Diskussion. Sie können alles fragen, alles bringen, das ist wirklich ohne Netz und doppelten Boden. Und mal für mal ein anderes Referat, immer wieder inspiriert von meinen aktuellen Erlebnissen, Ereignissen. Ich war kürzlich wieder in Serbien, sehr interessant, mit dem serbischen Präsidenten habe ich mich unterhalten können. Ist wichtig, man muss miteinander reden. Gute nachbarschaftliche Beziehungen sind entscheidend. Das hat die alte Bundesrepublik eben auch gelehrt, dass man die Länder, die man früher angegriffen hat unter dieser Regierung damals, dass man mit denen besondere Freundschaft und besondere Vertrauensbeziehungen aufbauen muss. Und was den alten republikanischen Politikern in der Bundesrepublik, denn in der alten Bundesrepublik noch bewusst war, immer auch an Russland denken, nicht nur an Amerika, auch an Russland denken. Das ist völlig weg heute, richtig amputiert. Das ist so eine Art geistige Selbstverstümmelung hat da stattgefunden in der deutschen Politik. Ich komme auf das Thema noch, wenn ich darüber spreche. Mal schauen, wann ich das in der Sendung einbringen kann. Helmut Kohl, Tagebuch 1998 bis 2000, da steht sehr viel Wichtiges drin über die alte Bundesrepublik. Bescheidenheit, den anderen zunutze, zu Diensten sein, bevor man sich da aufspreizt und auftrumpft und überall Vorschriften und Belehrungen abgibt. Wie jetzt gerade wieder, lese ich in der Zeitung, der deutsche Außenminister, der sich da einen Fauxpas geleistet hat gegenüber China. Komme darauf noch, dieses Kohlbuch. Interessant, interessant, diese Zeitzeugen, die es heute nicht mehr gibt. Also, die Adenauer, die Deutschlandstournee ist da. Riesa am 6. November 2025. Karlsruhe, 11. November 2025. Können Sie sich noch anmelden? Leverkusen, 17. November 2025. Und Erfurt, bereits ausgebucht, Dienstag, 18. November 2025. Herzlichst willkommen sind alle. Und zwar egal welcher Herkunft, welcher Gesinnung. Es gilt die freie Rede, Rede und Gegenrede. Ich freue mich auch auf kritische Intervention. Ich werde Sie provozieren. Ich werde Sie herausfordern. Wir werden über Verschiedenes sprechen. Nicht nur Geopolitik. Wir werden auch über die ganz wichtigen Fragen sprechen. Zum Beispiel über das Thema, warum Streit das Lebenselixier der Frauen ist. Ich rede mich hier am Morgen schon um Kopf und Kragen. Das ist wichtig. Ich habe gerade in einer französischen Zeitung gelesen, riesige Debatte, lanciert durch die Mode, durch das Modemagazin Vogue, das ist ja die Bibel der Modebewussten. Sind Single-Frauen glücklicher als verheiratete Frauen oder Frauen in fester Beziehung? Das ist jetzt der neue Trend, die Single-Frauen. Ja gut, wenn, kommt drauf an, wie es eben um die eigene Attraktivität bestellt ist. Das ist eine Tatsache, kann man nicht einfach wegwischen. Aber ist interessant, vom Lebenspartner zum Tagesabschnittspartner, das ist der ganz neue Trend. So, jetzt aber fertig mit diesen Ausschweifungen. Wir kommen zum nächsten Programmpunkt. Text für Adventskalender. Ja, Comeback des Weltwoche-Adventskalenders. Da geht einem gleich das Herz auf mit diesem Triptychon. Wissen Sie, was das ist? Das ist das der Berner Zeitglocke. Das ist die Berner Innenstadt, die Berner Lauben, wunderschön hier in einer Adventskalender-Gestaltung, Modellierung. Hier sind Türchen natürlich drauf, können Sie öffnen. Wenn Sie sie öffnen, sehen Sie ein Bild und ein QR-Code. Und mit dem QR-Code, den können Sie anzoomen mit Ihrem Handy und dann sind Sie in einer kleinen Predigt. Dann wird nämlich der Theologe Dr. Gottfried Locher auf Hochdeutsch anhand eines Bildes die Schatzkammern der Bibel heben, die Weisheiten der Bibel, 25 an der Zahl, um eben auch dieses christliche Erbe zu vergegenwärtigen. Nicht zwangsaktualisiert, sondern gewissermaßen abgetastet auf die ewigen, die bleibenden, eben die konservativen, die zu konservierenden Wahrheiten der Bibel, da sind Sie dabei. Der einzige Adventskalender, glaube ich, weltweit, den Sie analog haben können, aber auch digital. Das ist verzahnt miteinander, funktioniert eben die Koexistenz von Print und Online. 25 Bilder über Kunst, Kultur, Philosophie und Religion, ausgewählt und präsentiert von Gottfried Locher. Die Weltwoche in Zusammenarbeit mit sonntagswort.com. Bei sonntagswort.com können Sie diesen Kalender bestellen. Wir freuen uns, am 1. Dezember geht's los, aber ich bin schon früh dran. Ich möchte Sie schon in eine Art vorbesinnliche Weihnachtsahnung hineinbringen. Wie ein See verschwindet im Nordwesten Irans, lag einst der größte Binnensee des Nahen Ostens. apokalyptische Bilder aus dem Iran. Wir haben gehört, da gibt es große Wasserprobleme. Ich habe einfach so eine Schwäche oder eine Ader für diese Themen. Ich bin ja quasi aus den 80er Jahren jugendlich noch bei den Grünen irgendwo geistig hängen geblieben, und es gibt da Spurenelemente in mir des Grünen, aber eben nicht grün und dann innen rot, sondern grün-grün. Umweltschutz, ja, aber nicht bei gleichzeitiger Zerstörung der Marktwirtschaft und Einführung der Klimakolchose und des ganzen sozialistischen Gedankengebäudes da der Grünmarxisten. Nein, da bin ich nicht dabei. Aber ich habe ein Musikgehör für diese Themen und zumindest eine Affinität. Ich finde das interessant. Und spannend jetzt an diesem Artikel, dass, wenn man das liest, sieht man einfach auch das Missmanagement, das Wassermissmanagement. Was passiert, wenn Sie eben keine funktionierende rechtsstaatliche Ordnung haben, sondern einen theokratischen Mafiastaat gewissermaßen mit einer Verluderung auch der Strukturen, so wird das hier dargestellt, und dann wird das Wasser schlichtweg dem abgegraben. Und aber mit den Bildern natürlich sieht man das in der aktuellen Klimadebatte. In der Schweiz sind jetzt UNO-Meldungen in den Nachrichten ganz weit vorne, dass die Erderwärmung schneller voranschreitet. Ja, die Erderwärmung ist eine Tatsache, der Klimawandel ist eine Tatsache. Wie weit der menschliche Einfluss geht, da bin ich nicht religiös unterwegs, und mir gefällt einfach nicht diese militante Einseitigkeit der Debatte, die ja gar keine Debatte ist. Und deshalb misstraue ich den Ergebnissen dieser Debatte, weil eben zu einer wissenschaftlich aufgeklärten Diskussion immer die Falsifizierung gehört. Und wenn ich spüre, dass da Kathederprofessoren auftreten, wie es der Soziologe Max Weber einmal ausgedrückt hat, diese Kathederdogmatiker und Kathederdozenten, die wie Wahrheitsorakel in Erscheinung treten, wie Wahrheitsbesitzer, dann ist das für mich antiwissenschaftlich. Wahrheitssuche ist wissenschaftlich nach bestimmten anerkannten wissenschaftlichen Methoden, und da gehört eben Rede und Gegenrede, Falsifizierung, Widerlegung dazu, und nicht einfach das dogmatische Einprügeln von angeblichen Wahrheiten, die man nicht mehr bezweifeln darf. Und das ist das Problem der Corona-Debatte, ist das Problem der Klimadebatte, der Migrationsdebatte gewesen. Allmählich bricht es dort auf, aber selbstverständlich auch beim Thema Ukraine. Wir haben ja mit dem Präsidenten Vucic gesprochen. Schauen Sie sich dieses Interview auf Weltwoche Daily an. Ist doch interessant, was er zu sagen hat. Und an ihm putzt man sich ja auch laufend die Schuhe ab. Die EU in ihrer Grenzen- und schrankenlosen Selbstherrlichkeit, ja, in ihrer Überheblichkeit auch. Also so kommt es bei mir an, fast schon wieder bewundernswert, wenn man dann gleichzeitig den aktuellen Leistungsausweis anschaut, dass die EU historische Verdienste hat, die allerdings auch die Verdienste der Vereinigten Staaten sind und Russlands nicht zuletzt. Die haben ja den Krieg beendet, den Zweiten Weltkrieg, nicht die EU, die ist ein Resultat dieses Friedens. Das will ich nicht bestreiten. Ich will auch nicht die noblen Motive bestreiten, jener, die das aufs Gleis gelegt haben. Und wenn Sie eben das Buch lesen von Helmut Kohl, sehen Sie auch die Wahrhaftigkeit und auch das ehrliche Engagement für dieses Europa. Und das hat ja auch gezündet. Ich meine, die CDU hat in diesen damaligen östlichen neuen Bundesländern gewaltig abgeräumt mit der Europabotschaft. Aber das hat eben heute seinen Glanz verloren, weil die Leute gegen Europa sind. Nein, weil sie gegen die Europäische Union sind, die sich in ein bürokratisches Monster, sozusagen in eine Beute von Berufspolitikern, die man zu Hause nicht brauchen konnte, verwandelt hat. Das sind jetzt keine besonders freundlichen Beschreibungen dessen, was da abgeht. Aber ich sage Ihnen, das ist das, was ich glaube zu sehen, und ich glaube, dass auch viele andere das so zumindest empfinden. Und nicht zu Unrecht, meine Damen und Herren. Also hier haben wir doch eine hochinteressante Thematik, die es dann auch weiter zu vertiefen gilt. Nun allerdings gehen wir weiter in den Nachrichten. Streit über Syrien, ja, das ist diese Auseinandersetzung, da hat der Außenminister dass entsprechend Syrien als nicht heimkehrwürdiges Land, sozusagen als nicht sicheres Land bezeichnet, sodass eben die syrischen Flüchtlinge gar nicht zurückgeschafft werden dürfen. Jetzt gibt es einen Streit, Jens Spahn, Fraktionschef, teilt da aus. Ja, ist das Problem, wenn Sie Kohl lesen, ist das immer eine Schwierigkeit in einer Regierung, wenn sie allzu zerstritten ist, dann lässt das Vertrauen natürlich auch nach, wirkt immer als führungsschwach, vor allem wenn man innerhalb der eigenen Partei öffentlich aufeinander losgeht. Streit ist schon wichtig, Streit gehört zur Politik, aber eben im deutschen System, so wie bei Ihnen die Politik läuft, ist das vermutlich schädlich jetzt für die CDU, dass ihr auch da innerhalb der eigenen Reihen kein Konsens hergestellt werden kann. Allerdings, ich erwähne das einfach, um auch ein paar Lichtblicke immer wieder zu bringen. Wir sehen in den deutschen Mainstream-Medien, beispielsweise hier in der Frankfurter Allgemeinen, dass natürlich jetzt auch über solche Zuwanderungsfragen tabubefreiter diskutiert wird. Wie China Wadepool belehrt. Ein Titel in der FAZ. Nun, wenn Sie den Artikel lesen, da muss ich Ihnen sagen, ist es eigentlich umgekehrt. Außenminister Wadepool hat China belehrt. China übrigens, das schreibt Kohl in diesem Buch. China hat die deutsche Wiedervereinigung vorbehaltlos unterstützt. Deng Xiaoping, der ja noch als kommunistischer Funktionär unter Mao gewirkt hat, hat völlig absurd gefunden, ein geteiltes Deutschland. Also da ist die sozialistische Bruderschaftsempfindung mit der DDR an einem ganz kleinen Ort gewesen. Und Deng Xiaoping hat Kanzler Kohl massiv unterstützt bei seinen Wiedervereinigungsbestrebungen, die er dann ja auch bravourös ins Ziel gebracht hat. Und diese Unterstützung, darauf hat man jetzt auch den deutschen Außenminister behaftet und gesagt, du, wir haben das damals unterstützt, wieso kritisiert ihr uns jetzt wegen Taiwan? Wieso kritisiert ihr uns? Er hat gesagt, im Vorfeld des eines China-Besuchs, China und Russland versuchen die auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung umzuschreiben. Auch wieder so eine einseitige Lesart, die meines Erachtens unsensibel ist, denn was wird denn eigentlich genau umgeschrieben? Ich glaube, es gibt wachsende Zweifel an dieser regelbasierten Ordnung, weil immer mehr Länder die Auffassung haben, und dies auch nicht nur zu Unrecht, dass diese Regeln eben von einigen wenigen Staaten geschrieben worden sind zum eigenen Nutzen. Das ist wie wenn Goliath die Regeln schreibt, dann kann David nie gewinnen. Außer er hält sich nicht mehr an die Regeln. Das hat ja David gemacht, darum hat der Goliath geschlagen. Und jetzt kommen die Neuen gegen die alten Goliaths. Und die sind nicht mehr bereit, nach deren ihren Regeln zu spielen. Jetzt muss man halt neue Regeln entwickeln. Da können sie nicht stampfen und die Faust ballen und sagen, interessiert mich nicht und die anderen liegen falsch und wir sind das Völkerrecht. Das ist das Problem. Also ich sehe es genau umgekehrt wie die FAZ, dass eben da dieser deutsche Außenminister etwas macht, wovor Kohl warnt. Eben diese Überheblichkeit. Bonn, die alte Bundesrepublik, das sei eben Bescheidenheit gewesen. Das sei das Denken an Russland gewesen, das man heute ausblendet, an Russland denken. Ganz etwas Wichtiges und vor allem auch für mich interessant an diesem Buch, wenn Sie mal sehen, wie erfolgreich die CDU im Ostdeutschland war. 57%, über 50% nach der Wiedervereinigung. Und das sollen heute jetzt alles Nazis sein, die AfD wählen. Damals waren sie von Kanzler Kohl hochgelobte Deutsche, die in Scharen die CDU hoffnungsvoll gewählt haben. Jetzt sind die eben möglicherweise enttäuscht, ziemlich sicher. Darum wählen sie eine andere Partei. Aber nicht, weil sie irgendwo abgedriftet sind, sondern weil vielleicht die CDU abgedriftet ist, weil die nicht mehr das verkörpert und nicht mehr das bringt, diese Leistung, und vielleicht auch etwas aus der Zeit gefallen ist, gemessen an dem, was Kanzler Kohl hier in diesem eindrücklichen Tagebuch beschreibt. Ist natürlich auch viel, muss man schon auch sagen, gekränkte Eitelkeit drin. Er beschreibt da jeden Preis, den er bekommen hat, jeden Europapreis, jeden Ehrendoktortitel, jede Anerkennung. Da merkt man natürlich etwas den Schmerz des Machtpolitikers, der mit der Macht verwachsen ist, der sich gewöhnt hat, der auch schon aufgrund seiner Körperfülle ja sozusagen wie in diesen Staat hineingewachsen ist oder sich diese Machtfülle auch quasi physisch anverwandelt, einverleibt hat, entsprechend schmerzhaft ist für ihn dann die Trennung und bitter dann auch, dass man ihn mit dieser Spendenaffäre so runtergegeigt hat. Aber das ist die Gnadenlosigkeit der Demokratie. Churchill haben sie abgewählt 1945, nachdem er den Zweiten Weltkrieg mit den anderen gewonnen hat. Also so geht's dann weg. Kaum braucht man nicht. Er hat seine Schuldigkeit getan und so weiter. Was die Ukraine braucht, habe ich natürlich mit Neugierde gelesen, was da an Vorschlägen kommt. Mehr Druck auf Russland. Die EU muss da entsprechend tätig werden. Man glaubt, man hofft immer noch auf eine militärische Besiegung. Das ist hier die Strategie. Ich empfehle da die Lektüre oder eben das Anschauen eines Interviews mit Präsident Vučić. Ein nachdenklicher Mann, ist unglaublich, wenn ich da in den sozialen Medien da ein Bild mache von mir mit Vučić, dann gibt es da also unglaublich hämische Kommentare zum Teil von Leuten, die sagen, ja nein, das ist ein Diktator, das ist ein Freund von Kriegsverbrechern und ich weiß nicht was. Also dieser Moralismus, diese Selbstgerechtigkeit auch, dieser Scharfrichter, dieser Inquisitorengesichter ist unglaublich. Und ich habe immer wieder mein Erstaunen, wenn ich das sehe. Das Arsenal der Demokratie. Europa muss sich in die Lage versetzen, den russischen Aggressor durch eigene Stärke abzuschrecken, schreibt Neil Ferguson, der hochdekorierte Historiker. Ist auch so ein Zeitgeist-Historiker. Interessant, Neil Ferguson. Immer einer, der so ein bisschen tut, als sei er Dissident, aber am Ende dann doch immer nur die große Echokammer des Mainstreams bedient hier. Das allerdings virtuos und sehr einträglich aufs eigene Konto. Man muss die AfD mit der NSDAP von 1933 vergleichen. Muss man das? Ein Grüner namens Toni Schubert ist dieser Auffassung, also die Verbotsparole gegen die größte Oppositionspartei hier, das Wegdriften in die Geländekammern, in die Giftschränke der Geschichte zu tagespolitischen Zwecken, das hat Hochkonjunktur. Ich habe noch den Historikerstreit erlebt in den 90er Jahren. Damals wurde man angeprangert, wenn man auf so eine frivole Art und Weise den Nationalsozialismus veralltäglicht hätte. Und heutige Parteien und Exponenten dieser Parteien mit den Nazis gleichgesetzt hätte. Das wäre als groteske Verharmlosung empfunden worden. Heute gehört es fast schon bei den Linken zum guten Ton. Aber ist auch hier wieder interessant, diese Nazi-Keule, die zieht nicht mehr so richtig. Und die Leute machen da ja sowieso nicht mit. Deshalb, seit dieser ominösen Klausurtagung der CDU sehen wir ja, dass da eher mit einem anderen Vorwurf jetzt operiert wird. Die AfD sei einfach von Russland gekauft. Moskau einfach, wie in den 70er Jahren, wenn mein Vater jeweils ein strammer, konservativer Antikommunist mit meinem langhaarigen Bruder und seinen Batik-T-Shirts in den 70er Jahren beim Frühstückstisch über den Vietnamkrieg gestritten hat. Laos und so weiter. Das sind so schummrige Begriffe aus meiner Kindheit. Und wenn mein Bruder dann immer aufmüpfig dagegen gehalten hat, hat mein Vater immer gesagt, so, jetzt geh mal die Haare schneiden. Und wenn er immer noch insistierte, so, jetzt geh auf dein Zimmer, räum das mal auf. Und wenn das auch nicht geholfen hat, dann hat er gesagt, Moskau einfach, wenn es dir hier nicht gefällt. Das ist jetzt sozusagen die Ultima Ratio, die letzte Verzweiflungswaffe des politischen Mainstreams. Dann eine interessante Umfrage. Hier, Bleibeabsichten ukrainischer Kinder und Jugendlicher und deren Eltern in Deutschland. Was glauben Sie, wollen die Ukrainer, die jetzt als Schutzbedürftige auf Zeit in Deutschland bleiben dürfen, wollen die wieder zurückreisen, die in die Ukraine das wieder aufbauen? Selbstverständlich, hat ja die Politik erklärt, auch in der Schweiz. Nein, die wollen alle wieder nach Hause. Ja, können Sie sich vorstellen. 49% wollen für immer da bleiben. Ich glaube, es ist sogar noch viel höher. Das sagen die Eltern. Und die Kinder sagen 34%. Ich glaube, das sind noch viel mehr. Dann gibt es eine weitere Kategorie, die sagen einige Jahre noch. Höchstens ein Jahr, das sind dann nur 2-3%, 19% und 34%, ich weiß es nicht. Ja, da können Sie sich auch vorstellen, was die dann am Schluss machen. Jetzt warnt die SPD vor Klimaschutz, der zu Deindustrialisierung führt. Keine Deindustrialisierung wegen Klimaschutz. Da sind wir beruhigt, dass Sie es jetzt gemerkt haben. Das Sterben der Weihnachtsmärkte ist eine Spätfolge von 2015. Ist eigentlich auch himmeltraurig, dass man da fast schon Berliner Mauern um diese Märkte bauen muss. Absperrböller oder wie das heißt, Bröller oder diese Absperrvorrichtungen. Ist fürchterlich. Das ist eben, wenn Sie an der Grenze nicht kontrollieren, dann müssen Sie im Inland laufen, Grenzen errichten, müssen Sie da die Unfreiheit hochziehen. Haftbefehl-Doku auf Netflix löst Riesenhype um Reinhard May aus. Also Haftbefehl, das ist ja auch Kult. Das ist aus dem Offenbacher Beton, spricht Deutschland. Das ist Deutschland heute. Ein Panorama, diese Netflix Dokumentation und ich wusste nicht, dass man sich die Nase wegkoksen kann. Das ist offensichtlich möglich, du kannst dir die Nase wegkoksen, das ist gewissermaßen die Quintessenz für mich oder eine Quintessenz, abgesehen davon, dass es eine beeindruckende Aufstiegsgeschichte ist. Ich kann jetzt nicht viel anfangen mit diesem Deutschrap, erschließt sich mir musikalisch nicht. Aber ich habe Respekt vor dem gewaltigen Erfolg. Vom Talent her kann ich das nicht beurteilen. Ich glaube, da gibt es ganz viele, die wie dieser Haftbefehl ungefähr auf der gleichen Stufe musizieren. Aber der hat es fertig gemacht. Erstens ist sein Name genial, Haftbefehl. Und dann hat er es fertig gebracht, die Stadien zu füllen. Und das ist mal eine phänomenologische Herausforderung, bevor man das einfach wegwischt. Jetzt offensichtlich ist auch Reinhard May von dieser Haftbefehlwelle, von dieser Konjunktur erfasst worden, ein Lied von ihm, das da eine Rolle spielt in der Vita dieses Deutschrappers, der sich jetzt von Netflix noch vergolden lässt. Also das muss ein Riesenhit sein. Schauen Sie sich das an. Auch wenn Ihnen das nicht gefällt, wenn Sie mit dieser Musik nichts anfangen können. Das ist ein interessanter Blick in die Gegenwart von Deutschland. Ich glaube, vielen Deutschen wird das nicht so gefallen, was Sie da sehen. Wir schauen es von außen an. Auf jeden Fall ist das ein großes journalistisches Thema. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dieses Buch, ich habe es jetzt en passant ein paar Mal erwähnt, interessant, lehrreich. Ich halte Sie auf dem Laufenden, melde mich zurück. Am Donnerstag werde ich in Riesa sein und dann geht es weiter. Gehe auch an diese Buchmesse zu Frau Dagen in Halle. Ich schätze die Frau Dagen, den Uwe Telkamp, auch ein gelegentlicher Weltwoche-Autor, hochgeschätzt, und eine sehr umtriebige Buchhändlerin da in Dresden. Das wird interessant, darauf freue ich mich, moderiere auch die ein oder andere Veranstaltung dort. Das wird sicherlich eine inspirierende Sache. Ich halte Sie da auch auf dem Laufenden, werde Ihnen Einblicke und Auskünfte vermitteln können. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.